Wir finden es immer schade, dass es, dass auch Baumaterialien gegeneinander ausgespielt werden. Sie haben sicherlich auch jetzt im Bundestag damit zu tun, diese fast schon Holzeuphorie, die ja auch sozusagen diese Debatte bestimmt. Aber wir wissen alle, wir werden nicht alles mit Holz bauen können. Wir wollen ja auch am Ende unsere Wälder, die wir als Erholungsgebiete haben, nicht alle abholzen. Und dementsprechend brauchen wir dieses Baumaterial, was in unglaublich großer Menge vorhanden ist, nämlich Beton. Wir sind von bebauter Umwelt umgeben. Ich sitze in einem Betongebäude, Sie sicherlich auch. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man dann rational rangeht und sagt, okay, wie kommen wir von diesem ökologischen Footprint, der ja mit Beton verbunden ist, irgendwie runter? Wir waren ja im Zementwerk schon oft unterwegs, im Transportbetonwerk jetzt hier in den letzten Wochen viel unterwegs gewesen, viel mit den Menschen auch gesprochen. Und das sind wirklich Menschen, die brennen für das Material, die brennen aber auch für ihre Arbeit. Es ist keine stumpfe graue Masse, wie viele immer behaupten. Es ist ein hochkomplexes Produkt, weil ein bisschen mehr Wasser, ein bisschen mehr Sand, ein bisschen mehr Gesteinskörner, ein bisschen zu wenig Zementklinge, alles hat Auswirkungen auf die Qualität. Das heißt, da sitzen Leute, die das wirklich großartig machen und auch sehr, sehr lange machen. Aber auch alle natürlich wissen, dass sie in Zukunft anders bauen müssen oder anders das Baumaterial auch handhaben müssen.
Wie werden wir in Zukunft leben? Über diese Frage unterhält sich Carina Konrad mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und dem Leben im Podcast Zukunftsmusik.
So, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute zu meinem Podcast mit einem ganz besonderen Gast, dessen Namen ich noch nicht so ganz aussprechen kann, aber Herr Con Nieuwgen, vielleicht war es halbwegs richtig, perfekt, von Alchemy, der uns jetzt mal sagt, was Alchemy eigentlich ist und was ihr eigentlich macht, denn es ist ein ganz spannendes Thema, über das wir heute reden. Es ist ein Nachhaltigkeitsthema. Es ist etwas, was natürlich auch diese Bundesregierung stark betrifft, weil es geht um den wichtigen Bereich Bauen. Und nicht umsonst sind Sie heute mein Gast. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Ja, genau wie Sie richtig gesagt haben, wir sind ein Startup, was in der Zement- und Betonindustrie unterwegs ist. Dazu muss man sagen, wir sind selber kein Zement- und Betonhersteller, sondern wir sind ein Softwareunternehmen. Das heißt, mit zwei Produkten, Software as a Service Geschäftsmodell, was sich einerseits an Zementwerke und andererseits an Transportbetonwerke richtet, mit dem Ziel, dass wir sozusagen die Technologie liefern, womit die Hersteller CO2-arme bzw. nachhaltigere Produkte herstellen können. Man muss dazu sagen, die Faustregel ist, dass wenn man das Baumaterial Beton dekarbonisieren möchte, dann wird das ganze System Beton an sich erstmal instabiler, weil wir sozusagen eine Zutat im Beton substituieren, das durch was anderes ersetzen, was CO2-ärmer ist, aber dadurch wird die Produktion extrem erschwert. Und wir als Alchemy haben uns dann deswegen die Mission gesetzt, dass wir diese Technologie liefern, die basiert auf einem Machine Learning-Ansatz, dass wir die Daten, die in den Werken vorhanden sind, nutzen und darauf basierend sozusagen eine Qualitätsüberwachung und eine Qualitätsaussteuerung anbieten, womit dann diese herausfordernden CO2-armen Rezepturen auch besser handelbar sind. Und das ist das, was wir seit 2018 machen, was bisher sehr erfolgreich sind, laufen in 7 Zementwerken in Deutschland und in einigen Dutzend Transportbetonwerken. Und unsere Vision ist aber langfristig gesehen, dass wir von diesen 8% weltweiten CO2-Ausstoß, die auf die Zement- und Betonindustrie zurückzuführen sind, dann auch sukzessive runterkommen und freuen uns deswegen immer, über dieses Thema zu sprechen und insbesondere mit der Politik. Das ist natürlich essentiell darüber.
Ja, ich finde das total spannend, weil wir haben ja auf der einen Seite die Herausforderung, dass auch das Bauen nachhaltiger werden soll. Der Beton und da speziell der Inhaltsstoff Zement sind nun mal verantwortlich auch für CO2-Emissionen. Und auf der anderen Seite bedeutet es einfach, wenn man da Stoffe rausnimmt, Sie haben das ja gerade gesagt, oder kompensiert durch was anderes, dass man natürlich das Produkt, was ja einen Sinn hat, ne, also mit Beton werden Brücken gebaut, Häuser gebaut, das ist ja irgendwie schon gar nicht mal so trivial. Die Bauwerke, die damit errichtet werden, die müssen ja auch halten, die müssen ja eine Lebensdauer haben. Und das ist wirklich ein Fach für sich, Beton herzustellen. Warum ich da ein bisschen Ahnung von habe, das können wir ja gleich noch ein bisschen erzählen. Aber diese zwei Ansprüche zueinander zu bringen, auf die Idee muss man ja erstmal kommen. Wer ist denn auf die Idee gekommen?
Sehr gute Frage. Es ist ja so, würde ich jetzt mal behaupten, dass junge Menschen nicht irgendwie aufwachen und dann auf die Idee kommen, sich der Zement- und Betonindustrie zu widmen. Deswegen ist es tatsächlich eher der Hintergrund, dass Leo Spenner bei uns, der Gründer, der ist familiär, wenn man das so sagen kann, vorbelastet. Der ist, der kommt aus einer Familie, die seit 95 Jahren Zemente und Betone herstellt. Ich glaube, viert- oder fünftgrößter Hersteller auch in Deutschland. Und der war immer von der Herausforderung angefixt, dass das Baumaterial dekarbonisiert werden muss. Insbesondere, weil vor einigen, ich glaube vor knapp 15 Jahren ja der Emissionszertifikatehandel eingeführt wurde und da zum ersten Mal auch gezeigt wurde, oh, Zement wird mit CO2 bepreist. Und das ist natürlich ein immenser Faktor, der das gesamte Geschäftsmodell auch verändert hat. Und mit dieser Intention hat sich Leo bei uns in so ein Startup-Programm gestürzt und hat dann bei uns noch Robert, unseren Co-Gründer, kennengelernt. Robert hat bei Flixbus das Machine Learning Team aufgebaut, also da sozusagen die automatische Preisaussteuerung. Das heißt, wenn eine Strecke nachgefragt wird, dann wird die automatisch sozusagen preislich angepasst. Und von diesem Grundprinzip des Machine Learnings und der automatischen Anpassung und das Zementwissen, da hat man sozusagen die Industrieexpertise und die Tech-Perspektive zusammengetan. Und dann entstand daraus Alcimi. Und wir sind jetzt seit 2018 unterwegs und sind über 20 Kolleginnen und Kollegen, die an dem Thema arbeiten.
Ja, das ist ja genau richtig so. Und deshalb ist mir das ja auch so richtig wichtig, dass wir in so einem Podcast auch mal solche Unternehmen und auch solche Prozesse vorstellen, die es denn eigentlich gibt. Weil wir in der Politik ja ganz oft den Eindruck oder der Eindruck erweckt wird, nicht von der FDP, aber doch darüber hinaus ist das ja oft so, dass wenn man ein Problem hat, einen hohen CO2-Ausstoß beispielsweise durch die Produktion von Beton, dann liegt die Lösung vermeintlich darin, kein Beton mehr zu verwenden. Das ist ja immer so die ganz einfache Wahrheit, die es dann auch in die Schlagzeilen schafft. Die Praxis ist ja sehr viel detaillierter und tatsächlich auch dann darauf ausgelegt, trotzdem zu bauen, trotzdem Innovationen zu haben, aber zu überlegen, wie mache ich das nachhaltiger? Und da gibt es ja wahnsinnig viele Beispiele dafür, wie dann sowas passieren kann. Und Iris ist eins davon. Deshalb frage ich nach, was die Motivation war und wie sowas zustande kommt. Ich finde das immer total spannend, auch zu erfahren, wie so Unternehmen oder wie auch Startups überhaupt entstehen. Natürlich eine persönliche Betroffenheit, Involviertheit, jemand, der damit groß geworden ist, ist oft schon mal ein ganz starker Motivator. Aber auf der anderen Seite muss dann jemand dazukommen, der auch weiß, wie es geht und wie man tatsächlich auch Software einsetzen kann. Und die Frage, die ich mir stelle, ist tatsächlich jetzt, wie ist die Zukunft? Wird sich dieses Geschäftsmodell durchsetzen oder schon gerade, Sie haben die CO2-Bepreisung angesprochen, auf der einen Seite wird die Tonne CO2 immer teurer. Das müsste ja Ihr Geschäftsmodell forcieren.
Ja, nee, vollkommen richtig. Also wie Sie richtig gesagt haben, wir finden es immer schade, dass auch Baumaterialien gegeneinander ausgespielt werden. Sie haben sicherlich auch jetzt im Bundestag damit zu tun, diese fast schon Holzeuphorie, die ja auch sozusagen diese Debatte bestimmt. Aber wir wissen alle, wir werden nicht alles mit Holz bauen können. Wir wollen ja auch am Ende unsere Wälder, die wir als Erholungsgebiete haben, nicht alle abholzen. Und dementsprechend brauchen wir dieses Baumaterial, was in unglaublich großer Menge vorhanden ist, nämlich Beton. Wir sind von bebauter Umwelt umgeben. Ich sitze in einem Betongebäude, Sie sicherlich auch. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man dann rational rangeht und sagt, okay, wie kommen wir von diesem ökologischen Footprint, der ja mit Beton verbunden ist, irgendwie runter? Und da gibt es dann verschiedene Wege, CO2-Abscheidung, eine Anlage neben das Zementwerk, CO2, was ausgepustet wird, wegzubringen beziehungsweise in leere Erdgasfelder zu speichern, ist eine Möglichkeit, erfordert aber hohe Investitionskosten. Und deswegen glauben wir wirklich an unser Geschäftsmodell, weil das sozusagen die low-hanging fruits sind. Das ist das, was schnell gemacht werden kann. Die Software ist super schnell im Zementwerk und Transportbetonwerk installiert. Wir müssen im Transportbetonwerk die Fahrmischer, die zur Baustelle fahren, noch mit Sensorik ausstatten, aber das ist verhältnismäßig schnell gemacht. Und dann entfaltet die Software sozusagen schon ihr großes Potenzial und gibt nicht nur diesen oder trägt nicht nur Rechnung des Ökologischen, sondern gleichzeitig auch des Wirtschaftlichen, weil abseits der Dekarbonisierung führt die Software dazu, dass die Hersteller präziser produzieren können. Damit können sie sich im Wettbewerb auch als Qualitätsführer sozusagen behaupten und können auch Kosten bei der Produktion selbst sparen. Also wir versuchen immer das Wirtschaftliche mit dem Ökologischen hier zu verheiraten, weil wir glauben, dass das die einzige Möglichkeit ist, um am Ende so ein Produkt auch auf den Markt zu bringen. Und da haben wir in Deutschland bisher gute Erfahrungen gemacht und haben jetzt auch einen ersten Kunden in den USA und versuchen da jetzt sukzessive sozusagen die anderen Märkte dann auch anzugehen und unsere Produkte da auszurollen. Aber das ist noch eine Vision, die sozusagen langfristig ist. Wir müssen letztendlich an die großen Märkte ran. China, da sitzen die Hälfte aller Zement- und Transportbetonwerke. Das sind da so die großen Hebel, die man angehen muss, um am Ende global zu dekarbonisieren.
Wie groß sind denn die Hebel so? Versuchen Sie das mal irgendwie bildlich zu machen für mich, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Reden wir da über Promillebereich an Effizienzsteigerungen und an Einsparpotenzial oder ist das Prozentbereich?
Genau, also wir haben jetzt bei einem aktuellen Bauvorhaben, wo wir mal der Baubranche zeigen wollten, hey, Immobilienwirtschaft, ihr könnt heute schon mit CO2-armem Beton bauen, beim Edge Eastside-Gebäude an der Warschauer Straße in Berlin. Da haben wir jetzt eine Einsparung von zwei Stockwerken von 55% CO2 gegenüber einem Beton, der sonst da verbaut werden würde. Und das ist, glaube ich, das, was auch perspektivisch möglich ist, 50-80%. Wie gesagt, komplett auf Null wird man nicht kommen, weil wir den Zement Klinker haben, der ja gebrannt werden muss und da, wo automatisch CO2 emittiert wird. Aber wir denken schon, wenn man so um die 50-80% reduzieren kann und den Rest dann abscheiden kann, dann kommt man auch auf Null bis 2045 und dann hat man das Ziel auch erreicht. Es ist leider so in der Branche, dass viel Unwissen noch einerseits besteht bei öffentlichen Bauherren, bei privaten Bauherren. Man ziert sich immer so ein bisschen davor, noch CO2-arme Betone einzusetzen, weil Vorurteile sind, dass es teurer ist oder man weiß ja nicht, wie der sich auf der Baustelle verhält. Wird der Bauablauf gestört? Dauert das Ganze länger? Solche Sachen. Und da besteht noch viel Aufklärungsarbeit. Und deswegen ist es umso besser, dass Sie sich auch als Politikerin mit dem Thema befassen, weil das am Ende auch die große Aufmerksamkeit für dieses Thema aufbringt.
Und was sind die Antworten auf die Fragen? Ist es aktuell teurer und dauert das Abbinden länger oder stört es die Prozesse?
Zur ersten Frage, kostentechnisch ja, momentan ist es teurer, weil einfach sozusagen die Produktion dieses, auch mit unserer Software, des CO2-armen Betons aufwendiger ist. Das Ganze muss viel stärker beprobt und überwacht werden. Unsere Software führt halt dazu, dass dieser Überwachungsgrad sozusagen reduziert wird, aber nichtsdestotrotz ist das Material teurer. Langfristig gesehen, wenn der CO2-Preis wie letztes Jahr ist er ja zum ersten Mal auf 100 Euro gestiegen, wenn der jetzt noch weiter steigt, dann wird das sich irgendwann umkehren und insbesondere wenn diese freie Zertifikatszuteilung, die ja momentan die Industrie noch bekommt, auch zurückgefahren wird, dann wird das sich auch nochmal umdrehen. Und zur zweiten Frage, ja, zum Bauablauf, da muss man ehrlich den Bauunternehmen oder auch Bauherren sagen, es wird eine Umstellung bedürfen. Die Festigkeit, zum Beispiel die Frühfestigkeit, um die es immer geht, das heißt, schnell, dass man schneller bauen kann, da muss man halt anpassen. CO2-armer Beton aufgrund des Fehlens des Zementklinkers wird weniger schnell hart. Das ist jetzt nicht dramatisch, aber zumindest muss man das wissen, um am Ende auch zeitgerecht zu bauen. Und das ist das sind am Ende Entwicklungen, die aber jeder Bauherr auch wissen muss und auch machen muss, weil wir ja alle dekarbonisieren müssen.
Ja, es ist ja so ein bisschen in den letzten Jahren, Jahrzehnten, immer weiter die Entwicklung dahin gegangen, dass alles schnell gehen muss. Ne? Also meine Eltern oder Großeltern, da wurde noch gebaut, da hat ein Hausbau irgendwie 2 Jahre gedauert, da wurde ganz viel selbst gemacht und so. Ne? Das ist ja komplett anders heute, weil natürlich auch viele Fertigkeiten den Menschen fehlen, weil es ja nicht mehr normal ist, dass jemand in der Familie oder in der erweiterten Bekanntschaft ist, der irgendwas mit Handwerk gelernt hat und so. Das ist ja eher selten geworden und dann ist natürlich so ein Bauprozess auch sehr, sehr stark industrialisiert, so würde ich es mal ausdrücken, und auf Schnelligkeit ausgelegt. Gell? Das ist ja dann immer so ein bisschen die Befürchtung, die ich dann aus der Praxis höre, dass man dann tatsächlich Angst hat, dass sich das alles nochmal dreht. Das ist ja das, was Sie gesagt haben, dass man dann auch nochmal andere Prozesse berücksichtigen muss. Nichtsdestotrotz ist das ja wahrscheinlich dennoch, wenn Sie sagen 50% CO2-Einsparung mal im ersten Schritt oder sogar darüber hinaus und bei einem steigenden CO2-Preis tatsächlich aber trotzdem auch eine wirtschaftliche Komponente, die dazu führt, dass es auch ökologischer wird und von daher ja schon auch ein spannender Weg, so einen Weg mitzugehen und mitzugestalten. Das erkennen ja offensichtlich auch Unternehmen, so wie Sie es gerade beschrieben haben. Was ich mich frage, ist, was hindert denn dann überhaupt noch? Ist es die Digitalisierung selbst? Sie sind ja sehr stark digitalisiert oder machen es über KI, in die Prozesse reinzusteuern. Sind Sie da irgendwie auch schon auf Hindernisse gestoßen oder gibt es da Probleme oder auch Herausforderungen, denen man sich da noch stellen muss?
Im Hinblick jetzt auf, weil ich gerade den Anfangsteil der Frage nicht verstanden habe, akustisch.
Im Hinblick auf den Prozess selbst in Ihrem Unternehmen mit dem Start-up, tatsächlich, wenn man eine KI einsetzt, kommt man ja auch ich sag mal, stößt man ja vielleicht auch datenschutzrechtlich oder so an die eine oder andere Frage, die man dann beantworten muss.
Ja, die super Frage. Das ist tatsächlich das, was wahrscheinlich viele Startups auch betrifft. Bei uns ist es eher so mit diesem Machine Learning oder KI-Ansatz, dass wir intern jetzt keine Probleme damit haben. Wie gesagt, wir sind alle junge Leute, die auch sagen, die Technik kennen oder zumindest unsere Software-Engineers, die die Technik kennen. Was problematischer in Anführungsstrichen ist oder herausfordernder, wenn man das so sagen kann, ist die Zusammenarbeit dann mit dieser alterwürdigen Industrie. Die Zement- und Betonindustrie ist ja durchaus mittelständisch geprägt und da sitzen Leute, die machen das seit Jahrzehnten, so wie sie es immer gemacht haben. Mit viel Zementklinker, aber auch mit durchaus sehr analogen und manuellen Prozessen. Und da dann in der Zusammenarbeit so den Clash of Culture sozusagen zu wagen, zwischen Startups, die die Technologie liefern, auf einmal zu zeigen, hier sind Tools, ihr könnt damit besser produzieren, das ist tatsächlich manchmal sehr herausfordernd. Wir wollen gar nicht den Anschein erwecken, dass Technologie immer dazu führt, dass man rationalisiert und Personal irgendwie einspart, sondern unsere Technologie soll eher dazu enablen, dass die Person vor Ort, die Mischmeister, die Leitstandsfahrer tatsächlich auch einen Mehrwert daraus generieren. Aber das muss man denen auch tatsächlich immer wieder mitgeben und auch immer wieder erklären. Das heißt, es ist ein großer Erkläraufwand in dieser Industrie, eine Software einzusetzen. Das ist nicht nur so, dass man sagt, ja, hier ist installiert, tschüss, wir gucken dann mal, was ihr daraus macht, sondern es ist ein ständiger Austausch und das ist durchaus die Herausforderung, dass dann auch die Software genutzt wird und auch die Software angenommen wird. Aber damit haben, glaube ich, auch viele insbesondere Startups im Baukontext zu tun. Der ganze Baubereich oder die Wertschöpfungskette ist ja sehr, sehr manuell, sehr viel mit Telefonieren und Excel-Tabellen. Und das ist, diese Prozesse schrittweise zu verändern, ist ja, herausfordernd.
Und generell, so ein Startup in Deutschland, was sind denn da Ihre Erfahrungen so? Wie ist unsere Kultur für Startups?
Ja, unsere Kultur ist ja durchaus, würde ich sagen, manchmal so ein bisschen von Vorsicht geprägt, wenig Risikoaffinität, sondern tatsächlich immer so ein bisschen das Gefühl, dass Gründerinnen und Gründer es schwerer haben als in anderen Ländern. Das würde ich durchaus auch sagen. Ich glaube, was in Deutschland gut ist, ist, dass wir einen starken Mittelstand haben. Viele Startups richten sich ja auch an diesen Mittelstand und da ist dann die Zusammenarbeit, glaube ich, tatsächlich ganz gut. Aber wir merken das ja auch beispielsweise beim Thema Finanzierung und so in den USA oder in anderen Ländern ist da eine viel größere Offenheit. In Deutschland ist man da noch ein bisschen vorsichtiger, was aber auch tatsächlich in Ordnung ist. Das ist ja Teil unserer, würde ich sagen, Identität oder Kultur in Deutschland, diese German Angst, wenn man das dann so bezeichnen kann.
Ja, wir werben ja immer für ein bisschen mehr German Mut auch an der Stelle und ein bisschen mehr Mut auch tatsächlich die Chancen zu ergreifen, die sich gerade auch in so Krisen auch ergeben. Wir sind ja im Moment irgendwie umgeben von lauter Krisen nach Corona oder mittendrin in Corona, je nachdem, wem man da so Glauben schenken soll. Für mich fühlt es sich auf jeden Fall in diesem Sommer so ein bisschen an, wie dass das Schlimmste erstmal überstanden ist, was Corona angeht. Und trotzdem hat der Krieg ja direkt die nächsten großen Herausforderungen an uns gestellt mit der Energieversorgung. Ihre Unternehmen oder die Unternehmen, die mit Ihrer Software arbeiten, sind ja auch stark energieabhängig. Wie sehen Sie das jetzt insgesamt für die Branche? Im Moment hat sich das Umfeld ja auch, das Finanzierungsumfeld, rapide verändert, verschlechtert in dem Zusammenhang. Durch den Zinsanstieg werden viele Bauprojekte gerade im privaten Bereich im Moment geschoben, sogar abgesagt. Es ist ja auch für die Bundesregierung eine große Herausforderung. Wir hatten uns ja, als wir als Ampelkoalition zusammengefunden haben, auch vorgenommen, viele Wohnungen in diesem Jahr noch und auch in dieser Legislaturperiode zu bauen. 400.000 Wohnungen stehen im Koalitionsvertrag, auch Ziele, die in weite Ferne gerückt sind aufgrund der Herausforderung. Wie sehen Sie das im Moment oder wie optimistisch oder pessimistisch gehen Sie mit Alchemie daran?
Genau, also bei uns im Unternehmen, wir hatten die Frage auch schon diskutiert, sind wir durchaus optimistisch. Natürlich ist das Thema auch Gasmangel im Winter jetzt eine Herausforderung. Gas wird auch in der Zement- und Betonindustrie benötigt. Auch die steigenden Energiepreise führen natürlich dazu, dass die Margen insbesondere im Transportbeton jetzt auch sinken werden. Das ist das, was am Ende auch uns so ein bisschen Sorge macht, dass natürlich aber auch die Kosten, die der Zement mehr kosten wird, auch der Beton, die werden ja 1:1 auch an die Bauunternehmen weitergegeben. Das heißt, diese ganze Wertschöpfungskette Bau wird ja auch am Ende teurer. Und da wissen wir noch nicht, wie das Ganze im Winter sein wird. Wir glauben aber fest daran, dass das Thema, Sie hatten über Krisen gesprochen, Klimawandel ja trotzdem noch nebenbei läuft, in Anführungsstrichen, und die Dekarbonisierung ja trotzdem noch passieren muss.
Wir merken es ja gerade ganz extrem auch, ne? Also wir haben ja ein unglaublich trockenes Jahr. Gerade in dieser Woche berichten die Medien ja auch, weil die Ernteberichte veröffentlicht wurden, auch nochmal über die Trockenheit. Natürlich ist das auch ein großes Thema, was noch parallel dazu läuft, was vielleicht auch noch eine Krise ist, die in den ganzen Krisen schon so als so selbstverständlich angesehen wird, dass sie gar nicht mehr miterwähnt wird, ne?
Ja, genau. Und da ist der Druck halt auf die Branche durch den vorhin genannten Emissionszertifikatehandel sowieso da. Und dementsprechend ist da auch die Nachfrage nach unserem Produkt weiterhin da, weil alle wissen, sie müssen ihr Produktportfolio schrittweise schnell transformieren und CO2-ärmer gestalten. Also es ist so Licht und Schatten dabei, aber natürlich schauen wir alle so ein bisschen mit Ungewissheit dann in die Zukunft. Sie hatten auch das Thema erwähnt, natürlich mit dem Zielkonflikt. Wir haben diese 400.000 Wohnungen, die wir bauen wollen. Es gibt aber dann wahrscheinlich irgendwie vielleicht nicht genug Baumaterial. Also wie wollen wir das Ganze schaffen? Das ist tatsächlich auch unsere Frage. Und wir sind da auch so ein bisschen überfragt. Aber wir sind natürlich nur ganz am Anfang der Kette. Wir machen wirklich nur Zement und Beton. Und alles, was danach folgt, ist dann das Problem der Wertschöpfungskette Bau oder dann auch der Immobilienwirtschaft.
Ja, was ich schon ein bisschen rausarbeiten wollte, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ist einfach, die Herausforderung, dass es alle betrifft in der Kette am Ende des Tages, betrifft so eine Krise dann am Ende auch jeden und jeder. Und das ist ja natürlich dann auch für alle eine Herausforderung, entweder den Kopf in den Sand stecken oder Kopf hoch und weitermachen und nach Lösungen zu suchen. Und ich habe ja in der Fraktion als Stellvertreterin die Aufgabe im Arbeitskreis 6, der heißt Nachhaltigkeit durch Innovation mitzuwirken. Und ich bin dann auch immer eher der für German Mut wirbt und auch in der Krise Lösungen sucht, ohne die Krise kleinzureden an der Stelle. Aber auch in Innovationen dann die Lösung findet. Ich glaube tatsächlich, dass in so Prozessoptimierungen wie der, die Sie uns jetzt vorgestellt haben, auch Lösungen liegen. Wir hatten jetzt zu Beginn, da haben unsere Zuhörer noch nicht, waren die noch nicht dabei, haben wir ein spannendes Thema besprochen, nämlich was Privates, was Persönliches, ne? Haben Sie schon gebaut? Das wollen wir denen natürlich jetzt nicht vorenthalten. Haben Sie schon mal selbst was gebaut?
Nee, ich habe tatsächlich noch nie gebaut. Ich wohne ja auch in Berlin, hier schön in Mitte in einer Wohnung und werde wahrscheinlich vielleicht auch niemals bauen, sondern eher eine Eigentumswohnung irgendwann holen. Ich hatte auch vorhin schon erwähnt, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ich am Anfang, als ich einstieg, gar nicht wusste, was der Unterschied zwischen Zement und Beton ist. Ich dachte immer, das wäre ein Synonym, was die Branche so nutzt. War nicht so. Zement ist ja ein graues Pulver. Beton ist die flüssige Masse, die man auf der Baustelle kennt. Das sozusagen als kurzer Exkurs dazu. Aber hatte vorher auch nie mehr was mit Bau zu tun. Baustellen sind einem natürlich irgendwie in der Stadt oder im Stadtbild prägend. Man sieht, man fährt mit dem Rad in der Straße vor und sieht überall Kräne und Baustelle. Aber ich hatte noch nie einen persönlichen Bezugspunkt dazu und bin erst, als ich dann bei Alcimi angefangen habe, dazu gekommen, mich zu fragen, oh, dieses Baumaterial, das ist wirklich nach Wasser das meistgenutzte Material unserer Menschheitsgeschichte. Überall sind Baustellen, überall ist bebaute Umwelt. Jetzt ist mir die Bedeutung dieser Industrie noch mal klarer geworden, weil wenn wir Beton nicht haben, ist am Ende, können wir um eine Brücken nicht bauen, wir können Infrastruktur nicht bauen, wir können unsere Arbeits- und Lebensräume nicht bauen. Und das ist tatsächlich das, was uns dann auch antreibt, da CO2-ärmer und effizienter zu werden.
Ja, ich finde das auch total faszinierend, dass man sich eigentlich im Alltag gar nicht darüber bewusst ist, wo drin auch unser Wohlstand oft begründet ist oder das Glück, in dem wir ja auch leben dürfen, gerade in so einem entwickelten Land wie unserem. Und da ist ja viel Beton mit im Spiel und überall war es vielleicht sinnvoll. Ne? Man sieht ja auch manchmal so Gebäude, wo man denkt, oh, wie konnte man denn sowas bauen? Aber es entstehen ja auch wunderschöne Dinge damit. Das darf dann auch an der Stelle nicht verschwiegen werden. Also ich habe tatsächlich schon oft mit Beton zu tun gehabt. Ich komme ja aus der Landwirtschaft, betreibe ja auch eine Landwirtschaft mit meiner Familie. Da wird ja grundsätzlich immer, wenn ein bisschen Zeit ist, irgendwas gebaut. Also auf jeden Fall war das früher so, ist heute natürlich auch anders, weil die Investitionen ganz andere sind. Und mich hat das immer fasziniert, gerade also Beton zu verarbeiten. Das ist echt mega schwere körperliche Arbeit. Also das ist wirklich, wirklich Schwerstarbeit und deshalb auch einen großen Respekt an alle, die das tun, alle, die überhaupt bereit sind, noch ein Handwerk zu erlernen und so eine schwere körperliche Arbeit auch zu machen. Und ich finde es auch total faszinierend, wie schnell so ein Produkt auch verarbeitet werden muss. Wie schnell das von einem wirklich flüssigen Zustand dann auch fest wird. Wie sehr man sich ärgert, wenn eine Katze über eine frisch betonierte Fläche läuft. Und ja, ich bin auch großer Fan von so Sendungen, vor allen Dingen von Beetbrüdern und sowas, ne, wo dann wirklich auch in kurzer Zeit tolle Dinge auch oft mit Beton erschaffen werden. Ne? Das ist, auch Holz spielt heute ja, immer größere Rolle, aber das ist echt faszinierend, was man auch alles damit machen kann. Ne?
Ja, nee, das ist großartig. Also ich finde auch der, sage ich einfach, die Wertschätzung für diese wirklich harten Berufe. Wir waren ja im Zementwerk schon oft unterwegs, im Transportbetonwerk jetzt in den letzten Wochen viel unterwegs gewesen, viel mit den Menschen auch gesprochen. Und das sind wirklich Menschen, die brennen für das Material, die brennen aber auch für ihre Arbeit. Es ist keine stumpfe graue Masse, wie viele immer behaupten. Es ist ein hochkomplexes Produkt, weil ein bisschen mehr Wasser, ein bisschen mehr Sand, ein bisschen mehr Gesteinskörner, bisschen zu wenig Zementklinge, alles hat Auswirkungen auf die Qualität. Das heißt, da sitzen Leute, die das wirklich großartig machen und auch sehr, sehr lange machen, aber auch alle natürlich wissen, dass sie in Zukunft anders bauen müssen oder anders das Baumaterial auch handhaben müssen. Und das macht uns natürlich auch so ein bisschen Sorge, dass der Fachkräftemangel insbesondere beim Bau, aber auch in der Zement- und Betonindustrie wirklich eklatant ist. Es kommen kaum noch Menschen rein, die wirklich diese Erfahrungen natürlich haben. Man kann ausbilden, aber selbst da ist eine große Problematik und deswegen haben wir ja auch unsere Software, um da sozusagen den Einstieg beziehungsweise die Arbeit einfach zu erleichtern für Leute, die vielleicht jetzt nicht seit 40 Jahren in dieser Industrie arbeiten, sondern als Quereinsteiger oder als Auszubildende reinkommen. Aber das betrifft natürlich auch die Agrarindustrie oder die Landwirtschaft ist da ja auch nicht vorgefeilt. Das ist ein großes Problem, dass wir alle nicht mehr in diese Branchen wollen, die eigentlich so großartig sind.
Ja, eigentlich macht es total Spaß. Also ich kann es auch nicht verstehen. Ich bin gerne in der Branche und mache jetzt Politik. Das ist für mich auch eine tolle Aufgabe und eine wichtige Aufgabe, auch darauf aufmerksam zu machen, in der Rolle, was es alles gibt und für was man sich alles gerne auch mal begeistern kann, ohne direkt schwarz-weiß zu malen und auch mal die Facetten dazwischen zu beleuchten. Das ist ja auch so ein bisschen das, was wir gerade hier tun. Und vor allen Dingen auch dafür zu begeistern, dass es auch wirklich, wirklich toll ist, dass es Menschen gibt, die sich tagtäglich mit solchen Detailfragen beschäftigen. Ne? Und gerade Beton, wenn man mal so eine Bestellliste gesehen hat, wie viele Betonsorten es gibt. Also es ist ja wirklich krass, es ist ja aufwendiger wie so manche Obstabteilungen im Supermarkt. Also, dass es da auch an Unterschieden gibt. Und wenn man da mal hinterfragt, warum ist das denn so, dann hat das ganz oft dann auch mit den Bauwerken zu tun, die mit den unterschiedlichen Sorten errichtet werden. Da kommt es ja auch noch auf den Stahl an, wie der geknotet ist, wie der verarbeitet wird. Also echt ein mega spezielles Fach, für das man sich ruhig mal ein bisschen begeistern kann auf so einer Baustelle. Also das fand ich zum Beispiel sehr faszinierend, als ich nach Berlin kam, so als Landei in der Stadt auf einmal zu sehen. Sie haben gerade die Kräne beschrieben, die dann da stehen. Aber in welcher Geschwindigkeit auch zum Teil dort wirklich wahnsinnig schöne Bauwerke entstehen. Das ist für mich immer noch faszinierend. Man geht da irgendwie im Januar, Februar vorbei und denkt im Herbst, ach guck mal hier, jetzt steht hier was, ne? Wo vorher noch die Abrissbagger waren. Also es ist ja auch toll, was man einfach so am Ende des Tages auch an Ergebnis von seiner Arbeit sieht, wenn man in solchen Branchen tätig ist. Und wenn man das auch beobachten darf, so aus meiner Perspektive raus, finde ich das auch total spannend.
Ja, nee, auf jeden Fall. Also auch auf der Baustelle einfach, was da für eine Logistik dahinter ist. Also bei diesem vorhin erwähnten Edge-East-Side-Gebäude da an der Warschauer Straße, das ist ja sehr, sehr wenig Fläche, sehr wenig Platz auch für die Fahrmischer, die ankommen oder allgemein für die ganze Baustellenlogistik. Und das dann so zu planen, dass da wirklich der Beton ankommt, dass da die Fertigteile, die nebenbei auch genutzt werden und alles andere und hunderte Mitarbeitende da rumlaufen, das ist schon ein sehr, sehr spezielles und sehr, sehr von vielen Experten getriebene Branche. Und das ist tatsächlich auch das, was uns dann immer motiviert. Und dieses Vorbeifahren an dem Gebäude, wir sind jetzt auch jedes Mal, wenn alle Kollegen von uns an der Warschauer Straße vorbeilaufen und wir diese zwei Stockwerke sehen, dann erfüllt es uns dann mit gewisser Weise auch mit viel Stolz, dass wir sagen, okay, da ist CO2-armer Beton jetzt drin. Und das wird in Zukunft hoffentlich nicht nur in diesem Gebäude so sein, sondern in allen Gebäuden, die dann in Deutschland oder auch in Berlin oder woanders dann stehen werden.
Ja, es klingt nach einem wirklichen Zukunftsprojekt, was Sie uns heute vorgestellt haben. Herr Nieuwgen, ich danke Ihnen wirklich, wirklich sehr, sehr für den spannenden Einblick, den ich bekommen habe. Ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat es auch gefallen. Aber bevor dieser Podcast zu Ende geht, gibt es immer noch eine Frage, denn der Podcast heißt Zukunftsmusik. Deshalb frage ich Sie, was hören Sie denn für Musik?
Das ist ja, da überraschen Sie mich, aber nein. Ich würde sagen, sehr gemischt. Ich höre aber viel sozusagen Akustik-Gitarrenmusik mit von Singer-Songwritern. Das ist dann eher in der Richtung. Viele würden ja sagen, wenn ich aus Berlin komme, müsste ich wahrscheinlich Techno hören, aber das ist nicht meine Musik.
Ich komme ja vom Hunsrück und hier hört man tatsächlich ein Wochenende im Jahr Techno, weil hier jetzt Anfang August wieder die Nature One stattgefunden hat. Aber ansonsten ist es hier auch eher Country, Western und Rock-like. So, dann haben wir das jetzt auch mal aufgelöst in der wievielten Folge. Ich weiß es gar nicht. Damit habe ich jetzt auch mal etwas hinter die Kulissen blicken lassen, was ich denn so höre. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Und ich hoffe, dass es Ihnen auch gefallen hat und dass Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind.
Vielen Dank.